Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die Palästinenserorganisation Hamas erklärt den Waffenstillstand mit Israel für beendet. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal verurteilt eine Schlüsselfigur hinter dem Völkermord in Ruanda. Gespräch mit einem Beobachter. Stichwort Kriegsverbrechen. Wir sprechen auch mit dem Nachfolger von Carla Del Ponte über die Aufarbeitung der Verbrechen in Ex-Jugoslawien. In Athen wird wieder demonstriert und Gewalt angewendet. In Cleveland wird einer Frau ein neues Gesicht eingesetzt. Wie kann das gut gehen? Fragen an einen Spezialisten. Und Genf erinnert an den großen Reformator. In der Calvinstadt ist allerdings nicht viel von Calvin übrig. Aber in gewissem Sinn eben doch. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selg. Und jetzt zuerst Stefan Wüthrich mit dem Überblick über die Nachrichten des Tages.
Die Hamas hat den sechsmonatigen Waffenstillstand mit Israel im Gazastreifen für beendet erklärt. Israel habe sich nicht an seine Verpflichtungen gehalten, erklärte die Hamas. Das Ende des Waffenstillstandes hatte sich angekündigt. Palästinenser schossen seit Tagen vom Gazastreifen aus wieder Raketen in den Süden Israels. Die israelische Armee flog Luftangriffe. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ruanda hat Theonest Bagosora zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat nach Ansicht der Richter den Völkermord in Ruanda maßgeblich organisiert. Bagosora ist ehemaliger Direktor im ruandischen Verteidigungsministerium. Mit ihm verurteilte das Gericht zudem zwei Offiziere wegen Völkermords. 1994 hatten in Ruanda Hutu-Milizen 800.000 Menschen getötet, in erster Linie Angehörige der Tutsi-Minderheit sowie gemäßigte Hutu. In der griechischen Hauptstadt Athen hat es erneut Ausschreitungen gegeben. Aus einer zunächst friedlichen Demonstration von mehreren tausend Studenten lösten sich etwa 300 Vermummte. Sie warfen Brandsätze und Steine auf die Polizei und zündeten Autos an. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Die SP Schweiz verlangt mehr Geld für ein Konjunkturprogramm. Sie fordert Investitionen in den Verkehr und in die Umwelt im Umfang von insgesamt 6 Milliarden Franken. Zum Vergleich, das Konjunkturprogramm des Bundes sieht dafür Ausgaben von knapp 1,5 Milliarden vor. Zudem verlangt die SP Maßnahmen, um die Kaufkraft zu stärken. Auch die Grünen fordern mehr Geld für ein Konjunkturprogramm. Sie verlangen 8 bis 15 Milliarden Franken. Damit sollen vor allem Arbeitsplätze in nachhaltigen Wirtschaftsbereichen geschaffen werden. Schweizerinnen und Schweizer sollen auch in Zukunft frei wählen können, zu welchem Arzt sie wollen. Der Ständerat will den sogenannten Vertragszwang im Krankenversicherungsgesetz behalten. Er ist auf die entsprechende Vorlage nicht eingetreten. Das Geschäft, das nun schon seit 4,5 Jahren beraten wird, geht nun zurück an den Nationalrat. Ziel ist es, einen Ersatz zu finden für die Ärztestopp-Regelung, die im nächsten Jahr ausläuft. Bisher konnte sich das Parlament nicht auf ein neues Grundmodell einigen. Im Kampf gegen die Baumkrankheit Feuerbrand darf auch im nächsten Jahr Antibiotikum gespritzt werden. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat seine Bewilligung verlängert. Der bisherige Einsatz des Antibiotikums Streptomycin habe sich bewährt, wie es heißt. Mindestens 250.000 Bäume hätten damit gerettet werden können. Der Schweizerische Obstverband zeigte sich über den Entscheid erfreut. Nun gehen auch in der Schweiz die Autoverkäufe zurück. Nach den stabilen Zahlen im Oktober sind im November rund 16% weniger Neuwagen verkauft worden. Das teilt der Verband Auto Schweiz mit. Besonders stark eingebrochen sind die Verkäufe bei amerikanischen Automarken wie Cadillac, Chevrolet und Chrysler. Sie gingen um bis zu 60% zurück. Und bei Opel ging der Absatz in der Schweiz um mehr als ein Drittel zurück. Die Credit Suisse stößt sogenannte Ramschpapiere auf eine besondere Weise ab. Die Bank will illiquide Wertschriften in der Höhe von 5 Milliarden Franken an ihre Manager weitergeben, als Bonus. Rund 2000 Kadermitarbeiter beim Investmentbanking sollen solche Wertschriften erhalten. Damit würden die Manager am Erfolg oder Misserfolg der illiquiden Papiere beteiligt, heißt es in einer internen Mitteilung der Credit Suisse. Im letzten Jahr waren die Schäden durch Naturkatastrophen groß. Laut dem weltgrößten Rückversicherer Swiss Re beliefen sie sich auf insgesamt mehr als 220 Milliarden Dollar. Durch die Versicherungen gedeckt waren rund 50 Milliarden. Damit sei 2008 das bisher zweitteuerste Jahr für die Versicherungsbranche. Die größten Schäden entstanden 2008 durch den Wirbelsturm Nagis in Burma sowie durch das Erdbeben in China. Für die Versicherungen am teuersten waren aber die Wirbelstürme Ike und Gustav. Laut Swiss Re sind fast 240.000 Menschen an den Folgen der Katastrophen gestorben. Der neu gewählte Bundesrat Ueli Maurer wird heute in seinem Heimatkanton Zürich gefeiert. In der Tonhalle in der Stadt Zürich hielt der neue Bundespräsident Hans-Rudolf Merz eine Ansprache. In Maurers Wohngemeinde in Wiel gibt es am Abend ein Fest für die Bevölkerung. Die St. Galler Polizei hat die Urheberin der Amokwarnung an einer KV-Schule in St. Gallen aufgegriffen. Die 21-jährige Schülerin hatte ihr Zuhause am Morgen verlassen, angeblich mit einer Waffe. Ihr Vater informierte die Schulleitung darüber. Danach wurde die Schule geräumt und die rund 1000 KV-Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Die Polizei griff die psychisch angeschlagene Frau am Nachmittag auf. Sie trug keine Waffe auf sich. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.515 Punkten, minus 0,6%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 8.820 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 54,14 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,798. Zum Wetter. Heute Nacht beginnt es vom Jura her wieder zu schneien. Und da die Temperaturen knapp unter den Gefrierpunkt sinken, kann es glatte Straßen geben. Morgen ist es mehrheitlich bewölkt und zeitweise fällt Regen oder Schnee. Es gibt bis 4 Grad. Im Wallis und in Südbünden fällt nur selten Schnee und es gibt einige Aufhellungen. Im Tessin ist es mit Nordföhn meist sonnig und die Temperatur steigt bis auf 14 Grad. Am Samstag dann fällt in der Deutschschweiz zeitweise Regen oder Schnee, im Westen ist es freundlicher. Am Sonntag ist es dann in der ganzen Schweiz recht freundlich.
Schießen statt reden. Hamas und Israel ballern sich wieder gemeinsam zurück auf Feld 1. Anstiftung zu 800.000 Tötungen. Die Urteile gegen Hintermänner des Völkermordes in Ruanda. Fragen nach Arusha. Warten auf Mladic, Gespräch mit dem Nachfolger von Carla Del Ponte im Haag. Jugend und Musik, wenn es schon Jugend und Sport gibt, dann soll auch was für die Kultur getan werden. Ein ganzes neues Gesicht, wie geht das? Fragen an einen Spezialisten zu einer sehr speziellen Operation. Ein Elder Statesman, oder vielleicht der Elder Statesman, Helmut Schmidt. Und der Einfluss des großen Reformators.
Ohne Calvin wäre Genf, wie zum Beispiel Zofingen, ein Provinznest geblieben.
Nichts gegen Zofingen, aber alles über Calvin im heutigen Genf im Echo der Zeit. Am späten Nachmittag hat die Hamas im Gazastreifen das Ende der Waffenruhe mit Israel verkündet. Vor 6 Monaten war die Vereinbarung in Kraft getreten, seit Anfang November wurde sie immer wieder gebrochen, von beiden Seiten. Und jetzt ist auch diese sehr relative Ruhe vorüber. Irin Meyer mit Hintergrund.
Der Feind habe seine Verpflichtungen nicht eingehalten, darum werde die Waffenruhe mit ihm aufgekündigt. Mit diesen Worten begründete die Hamas ihren Schritt heute Nachmittag. Die israelische Regierung hat bis zuletzt gehofft, die am 19. Juni unter ägyptischer Vermittlung zustande gekommene Waffenruhe aufrechterhalten zu können. In der Hamas selber war man sich offensichtlich nicht einig. Exilchef Meschal, so heißt es in Damaskus, hätte der offiziellen Aufkündigung eine vage Version vorgezogen, unter dem Motto «Weder eine Waffenruhe noch keine Waffenruhe». Aber das Ende war seit längerem absehbar. Bereits in den ersten Wochen wurde die Vereinbarung von beiden Seiten sporadisch gebrochen. Entscheidend war aber der 4. November, als Israel in einem Angriff, den es als Reaktion auf die palästinensischen Qassam-Raketen bezeichnete, 7 Hamas-Mitglieder tötete. Danach konnte man schwerlich noch von einer Waffenruhe sprechen. Israel schiebt der Hamas die Schuld am Scheitern zu, die Hamas macht Israel verantwortlich. Die israelische Regierung habe ihr Versprechen, die Blockade des Gazastreifens sukzessive aufzuheben, in keiner Weise gehalten, sagt die Hamas. In der Tat blieb der Gazastreifen seit dem 5. November nahezu vollständig abgeriegelt. Laut UNO-Angaben ließ Israel im letzten Monat durchschnittlich nur noch 6 Lastwagen pro Tag die Grenze passieren. Im Oktober waren es noch 123 gewesen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt heute, die Hälfte der 1,5 Millionen Einwohner des Gazastreifens erhalte nur einmal pro Woche einige Stunden Wasser, ganz zu schweigen von anderen notwendigen Gütern. Mit der Waffenruhe verbanden die Palästinenser im Gazastreifen die Hoffnung auf ein Ende der Isolation und auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Dies hat sich nicht erfüllt. Heute hat die UNO die Versorgung von Hunderttausenden Palästinensern im Gazastreifen erneut vorübergehend eingestellt. Das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA macht dafür die israelische Blockade verantwortlich. Es käme nicht mehr genügend Hilfsgüter und Treibstoff nach Gaza, die Vorräte an Mehl seien aufgebraucht. Die Lage ist verheerend und die Aussichten sind düster. Die Hamas werde nun auf, Zitat, jede israelische Aggression reagieren, heißt es in Gaza. Und in Israel sagte Verteidigungsminister Barak, wenn die Waffenruhe gebrochen wäre, werde Israel etwas unternehmen. Was das konkret heißt, werden die Palästinenser im Gazastreifen und die Israelis in Sderot und Ashkelon wohl bald erfahren.
Irin Meyer in Beirut. Lebenslänglich. Das Urteil für Theonest Bagosora. 20 Jahre, das Urteil für Protais Sigerani Raso. Das sind die beiden wichtigsten von 4 Urteilen, die heute in Arusha ausgesprochen wurden, gegen Hintermänner des Völkermordes in Ruanda 1994. 800.000 Menschen wurden damals in einem organisierten Blutrausch niedergemacht. Die Organisation Hirondelle verfolgt die Aufarbeitung dieses Völkermordes, die Prozesse des Internationalen Strafgerichtshofes in Arusha, Tansania. Ich fragte den Leiter von Hirondelle in Arusha, Pierre Briand, wer ist Theonest Bagosora, der Hauptverurteilte?
Theonest Bagosora était le directeur de cabinet du ministre de la Défense.
Theonest Bagosora war Bürochef im ruandischen Verteidigungsministerium. Nach dem Attentat auf das Flugzeug von Präsident Habyarimana vom 6. April 1994, welches den Startschuss markierte für den Völkermord in Ruanda, übernahm Bagosora faktisch die Macht im Land. Er präsidierte die Zusammenkünfte der Minister. Er hinderte den Premierminister, am Radio zu sprechen. Bagosora hatte das Sagen in Ruanda. Das wirft ihm der Staatsanwalt vor und deshalb hat er ihn zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.
Man geht davon aus, dass er der Hauptdrahtzieher war. Ist das richtig?
Der Staatsanwalt hat ihn angeklagt, das Gehirn des Völkermords zu sein. Tatsächlich ist er die zentrale Figur. Er hatte die Kontrolle über die Armee übernommen. Seine Anwälte sagen, er habe gegen seinen Willen gehandelt. Die Kläger sehen das anders. Sie sprechen sogar von einem Militärputsch.
Das Verfahren soll Gerechtigkeit bringen, späte Sühne, soll aber auch Erkenntnisse bringen über so eine Entwicklung, so eine schreckliche, so eine grauenhafte Entwicklung. Hat man etwas erfahren über den Hergang? Also waren das ganz bewusste, gezielte Operationen oder war das auch ein starkes Element der Massenhysterie damals?
En effet, dans ce jugement, il y a quand même une chose importante, c'est que les quatre personnes dans le procès.
Die 4 heute Verurteilten wurden nicht verurteilt, weil sie gemeinsam einen Völkermord beschlossen hätten. Und das ist enorm wichtig. Einer ihrer Verteidiger sagte, das führe dazu, dass die ganze Geschichte Ruandas umgeschrieben werden müsste, weil einen Völkermord könne es ohne Planung gar nicht geben, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg in Wannsee festgehalten wurde, wo es um den Holocaust an den Juden ging. Im Falle von Ruanda ist es dem Staatsanwalt noch nicht gelungen, zu beweisen, dass es eine Planung des Genozids gab. Was stimmt, ist, dass es Aufrufe zum Genozid gab und auch eine gigantische Überbevölkerung. Und in dieser Situation waren die Menschen bereit, sich gegenseitig umzubringen. Aber das erklärt nicht alles. Es gab auch die Leute, welche das eine Volk gegen das andere aufhetzten. Das führte zum Völkermord.
Dieser Völkermord ist 14 Jahre her. Kann man da überhaupt noch gerecht urteilen?
Je crois qu'il est indispensable pour les victimes et pour les rescapés
Ich glaube, für die Opfer und für die Überlebenden ist es absolut wichtig zu wissen, wer die Macheten verteilte und wie das alles ablief. Es gab bereits die Verfahren gegen die Medien. Journalisten mussten sich verantworten für ihre Artikel, in denen sie zum Mord aufriefen. Jetzt haben wir die Verfahren gegen die Militärs. Sie hätten damals intervenieren können. Sie hätten sagen können, hört mal, wir können uns nicht gegenseitig töten. Und dann braucht es auch die Verfahren gegen Politiker. Das wird dauern, aber es waren die Politiker, welche die Milizen auf die Beine gestellt haben. Und diese Leute verdienen, dass auch sie juristisch beurteilt und allenfalls verurteilt werden.
Am Schluss hatte man Tausende und Abertausende von Tätern, die beinahe 1 Million Menschen umgebracht haben. Da kann man nicht vollständige Gerechtigkeit erstellen. Man hat am Schluss Volkstribunale gebraucht, um quasi die weniger hochrangigen Täter abzuurteilen. Geht dieser Prozess auch weiter?
En effet, le processus Gattaca est en train de se poursuivre, il se termine.
Diese Volkstribunale arbeiten weiter, ja. Sie haben bereits etwa 100.000 Urteile gefällt. Die arbeiten sehr speditiv, so speditiv, dass Menschenrechtsvertreter manchmal sogar ein wenig schockiert sind. Aber dieses Vorgehen ist vielleicht die einzige Möglichkeit für Ruanda. Dieses gequälte Land braucht Wiederaufbau. Und das geht nicht ohne Verurteilungen. Die Verurteilten werden aufgefordert, beim Bau von Häusern mitzuarbeiten oder bei der Betreuung von Alten und so weiter. Und auch das internationale Gericht macht seine Arbeit. Auf jeden Fall kommt die Gerechtigkeit voran. Und das ist wichtig.
Die personnes âgées seules, etc., etc. Le tribunal pénal international pour le Rwanda fait son travail également. Et en tout cas, la justice avance, c'est ce qui est important.
Pierre Briand arbeitet für die Organisation Hirondelle beim UNO-Kriegsverbrechertribunal in Arusha, Tansania. Die Stiftung Hirondelle hat sich der Medienarbeit für Frieden und Menschenwürde verschrieben. Das zweite große UNO-Kriegsverbrechertribunal, jenes, das unter anderem die Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien behandelt, hat seinen Sitz in Den Haag. Und dort hat heute der Nachfolger von Carla Del Ponte, der Belgier Serge Brammertz, Bilanz gezogen nach 1 Jahr als Chefankläger. Elspeth Gucker hat ihn getroffen.
Am Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien laufen momentan 7 Prozesse gegen insgesamt 26 Angeklagte. Die 3 Gerichtssäle werden also voll ausgelastet. Trotzdem wird es nicht gelingen, den Fahrplan einzuhalten, welcher vorsieht, die Pforten bis 2010 zu schließen. Deshalb hat Chefankläger Serge Brammertz am Montag vor dem UNO-Sicherheitsrat mehr Zeit und mehr Geld für das Gericht beantragt.
Die Entscheidung ist natürlich beim Sicherheitsrat, der das Tribunal geschaffen hat und der natürlich auch über dessen Lebensdauer entscheiden kann. Auswirkungen wären natürlich dramatisch für das Gericht, wenn finanzielle Mittel aufhören würden zu bestehen, wenn Verfahren mit Inhaftierten noch laufend sind. Dies würde natürlich bedeuten, dass keine Urteile ausgesprochen werden können und man hätte natürlich dann ein sehr, sehr großes Problem. Was macht man mit den Personen, die sich in Haft befinden?
Dass es aber so weit kommen könnte, dass ein Angeklagter, beispielsweise der bosnische Serbenführer Radovan Karadzic, deswegen auf freien Fuß käme, das kann sich der Chefankläger nicht vorstellen. Wohl steht er aber vor dem Problem, dass die bevorstehende Schließung schon jetzt einen Personalexodus zur Folge hat. Zusammen mit der UNO sucht er deshalb nach Lösungen, wie die Angestellten zum Bleiben motiviert werden können. Auch über die Zeit nach dem Tribunal spricht er mit der UNO, etwa darüber, was mit dem noch immer flüchtigen General Ratko Mladic dereinst passieren soll.
Im Moment wird in New York über einen Mechanismus diskutiert, der also zum Tragen kommen könnte, sollte eine Festnahme erfolgen nach der Schließung des Gerichts. Die politische Entscheidung in dieser Richtung ist mehr oder weniger getroffen. Man ist jetzt mit den praktischen Modalitäten befasst. Denn es muss ganz, ganz klar sein, und das ist die Message in diesem Zusammenhang, dass wann auch immer und wo auch immer die verbleibenden Flüchtlinge festgenommen werden, in 2 Jahren, in 5 Jahren oder in 10 Jahren, es muss ganz klar sein, dass da eine internationale Strafverfolgung stattfinden wird. Und dass es also nicht heißen kann, wir sitzen jetzt noch die 2 Jahre aus und dann kann uns nichts mehr passieren.
Straffreiheit für General Mladic soll also ausgeschlossen werden. Doch vorläufig beschäftigt sich Serge Bramötz mit den Angeklagten, die sich bereits im Tribunalgefängnis befinden. Wie seine Vorgängerin Carla Del Ponte beklagt sich auch Bramötz über die mangelhafte Zusammenarbeit mit den Balkanländern. Nach wie vor fehlen ihm für die Prozessführung wichtige Dokumente aus den kroatischen und serbischen Archiven. Noch mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm aber, dass noch immer viele Zeugen eingeschüchtert werden.
Das ist ein Problem, das wir immer noch in verschiedenen Fällen heute haben. Wie versuchen wir das zu regeln? Indem wir, wenn wirklich erforderlich, Zeugen vor Prozessbeginn in ein Drittland bringen. Aber vor allen Dingen, indem wir mit den örtlichen Behörden, auch in Belgrad, so weit zusammenarbeiten, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, in der Zeugen nicht bedroht werden können, dass also auch Schutzmaßnahmen dort getroffen werden können und dass man eben streng auftritt gegen diejenigen, die solche Bedrohungen oder Einflussnahme versuchen.
Auf die Frage, wann General Mladic gefasst werde, zeigte sich Serge Bramötz heute Nachmittag leicht optimistisch. Er ließ durchschimmern, dass er es den serbischen Behörden zutraut, den Flüchtigen endlich zu fassen. Doch groß ankündigen, Mladic komme demnächst, ist ganz im Gegensatz zu seiner Vorgängerin nicht Bramötz Sache.
Ich wünsche mir genauso sehr wie meine Vorgängerin, dass die verbleibenden Festnahmen morgen und nicht übermorgen erfolgen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man nicht zu viele Erwartungen setzt. Wenn die Erwartungen zu hoch sind, kann man eigentlich nur enttäuschen. Ich denke, es ist besser, sehr zurückhaltend und ohne Versprechungen an die Sache heranzugehen und dann eben sich mit allen anderen zu freuen, wenn es dann klappt.
Serge Bramötz ist Chefankläger am UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung. Er betreibt eine Sportschule. So steht es in der Bundesverfassung. Mit 60 Millionen pro Jahr unterstützt der Bund deswegen beispielsweise den Verein Jugend und Sport, welcher Kurse und Lager in 75 Sportarten organisiert. Jugend und Musik heißt eine Initiative, die heute in Bern eingereicht wurde. Sie verlangt, dass auch die musikalische Förderung von Kindern in der Verfassung verankert wird. Nadja Fischer.
»64 Primarschülerinnen und Schüler stehen dicht gedrängt im Kirchlein von Langenbruck im oberen Baselbiet. Hauptprobe für das Weihnachtskonzert.« Mehrere Wochen haben sich die Kinder mit ihrer Musiklehrerin auf das Konzert vorbereitet. Sie haben Xylophonspielen geübt, Blockflötenbegleitungen einstudiert und natürlich Weihnachtslieder gelernt. Alles bestens, punkto musikalischer Förderung von Kindern, würde man meinen. Keineswegs, findet Hector Herzig, der FDP-Gemeindepräsident von Langenbruck.
Ja, eigentlich alles bestens. Das Konzert hier in Langenbruck hat Tradition. Die Schule macht das jedes Jahr, dieses Weihnachtskonzert. Aber es ist trotzdem eben im schweizerischen Kontext nicht alles bestens um den Musikunterricht in der Schule.
Hector Herzig ist nicht nur Politiker, sondern auch Musiker, Kulturmanager und geistiger Vater der Initiative Jugend und Musik. Zwar erhalte hierzulande jedes Schulkind Musikunterricht, häufig vom Primarlehrer oder der Primarlehrerin. Aber, so Herzig, Musik sei ein Randfach, das zu wenig ernsthaft und zu wenig professionell unterrichtet werde.
Stellen Sie sich vor, auf der Sekundarstufe 2, also am Gymnasium, müsste der Mathematiklehrer als erstes die Zahlen einführen, weil die Kinder die Zahlen noch nicht kennen. In der Musik ist es leider so, dass wir auf der Sekundarstufe 2 Kinder haben, die eigentlich musikalische Analphabeten sind.
Kinder, die weder Noten lesen noch einen Rhythmus klatschen können. Für Hector Herzig eine bedenkliche Entwicklung, zumal die Zukunft keine Besserung verspreche. An den pädagogischen Hochschulen sei Musik demnächst nur noch ein Wahlfach. Auch die Lehrer drohten also, musikalische Analphabeten zu werden. Hector Herzig fordert, dass das Fach Musik gleich ernsthaft unterrichtet wird wie Mathematik oder Sprachen. Mehr Leistungsdruck also auch noch in der Musik?
Das kriegen wir zu hören, immer wieder natürlich, weil die Politiker, Politikerinnen und auch die Eltern übrigens sagen, wenn unsere Kinder zu wenig gut in Mathe und Deutsch sind, dann müssen die mehr Mathe und Deutsch machen. Und ich sage, das ist ein falscher Schluss.
Denn die kreativen Fächer würden unterschätzt. Wer Musik mache, lerne nicht nur den Unterschied zwischen einem Vierviertel- und einem Dreivierteltakt. Wer mit anderen musiziere, verbessere auch seine soziale Kompetenz. Ja, lerne sogar leichter Mathematik oder Sprachen. Tatsächlich gilt heute als wissenschaftlich erwiesen, dass das aktive Musizieren auch die kognitiven Fähigkeiten fördert. Die Initiative Jugend und Musik will nicht nur, dass jedes Kind in der Schule ausgiebig mit Musik in Kontakt kommt. Sie fordert auch, dass jedes Kind, unabhängig vom finanziellen Polster der Eltern, an einer Musikschule ein Instrument lernen kann. Zudem, so die Initianten, brauche die Schweiz dringend eine Talentschmiede, quasi ein Macklingen für musikalisch begabte Kinder. 154.000 Schweizerinnen und Schweizer haben dieses Anliegen unterschrieben, fordern für dessen Umsetzung also gesetzliche Regelungen und Geld. Wie so häufig wird das letztlich der Knackpunkt sein. Bis jetzt hat die Initiative allerdings keine Gegner. Wer will sie schon öffentlich dagegen aussprechen, dass Kinder und Jugendliche Musik machen?
Jugend und Musik im Beitrag von Kulturredaktorin Nadja Fischer. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Gesichtstransplantation, wie ist so etwas möglich? Wegweiser Helmut Schmidt mit 90 Jahren und noch ein Wegweiser. Jean Calvin ist in Genf immer noch spürbar und der am 500. Geburtstag. Ich freue mich, bald auf die Straße zu gehen und nicht mehr alle Leute fürchterlich zu erschrecken. Das soll eine Frau gesagt haben, der man in Cleveland 80% des Gesichtes einer anderen Person transplantiert hat. Genaueres über diese Patientin und ihr Schicksal wird nicht bekannt gegeben, aber sie muss eine Gesichtsverletzung gehabt haben, aufgrund derer nur noch ein Teil des Kinns und der Stirn erkennbar gewesen sei. Jetzt hat sie wieder ein Gesicht, aber dasjenige einer anderen Person. Pietro Giovanoli lehrt wiederherstellende Chirurgie an der Uni Zürich. Er leitet auch die Klinik für wiederherstellende Chirurgie. Ich wollte von ihm wissen, was geschieht genau bei einer solchen Transplantation?
Bei einer solchen Transplantation werden Anteile des Gesichtes, relativ viel, nämlich die Haut, die darunterliegende mimische Muskulatur, aber auch ganz markante Merkmale, wie in diesem Fall jetzt in Cleveland, der Nase, der Lider und der Lippen von einem Spender auf einen Empfänger transplantiert.
Das Gesicht ist ja Teil der Person, Teil der Persönlichkeit. Man gibt Signale, auch sehr, sehr feine Signale mit der Mimik. Ist das alles wiederherstellbar? Kann die Person mit dem Gesicht einer anderen Person und nach einer so schweren Operation eine Mimik wiederentwickeln?
Das wird sie mit Bestimmtheit machen können, dass das Ziel dieser Operation, die Steuerung vom Gehirn her des Empfängers bleibt natürlich die gleiche. Man muss sich aber auch vorstellen, dass die Physiognomie eines Gesichtes und der Person, die Erkennbarkeit vor allem durch das Skelett, also das knöcherne Skelett, was da nicht transplantiert wird im Wesentlichen, und die Augen gegeben sind und dadurch, dass vielleicht ein bisschen entschärft ist, dass man ein fremdes Gesicht sozusagen auf dem eigenen hat. Das wird nicht mehr so wahrgenommen.
Das kann man alles zusammenhängen, die Blutbahnen, die Muskeln, die Nerven, das wird alles miteinander verbunden und die Nerven funktionieren wieder auf das Kommando einfach eines anderen Gehirns als bisher.
Genau, das funktioniert so. Es muss diese Hautareale oder dieser ganze Gewebeblock, da muss die Durchblutung wiederhergestellt werden. Bei den Nerven ist es so, dass die Nerven adaptiert werden, aber wieder sozusagen vom Empfänger hineinwachsen müssen in dieses Gewebe.
Was ist die größte Schwierigkeit?
Die größte Schwierigkeit ist natürlich die Selektion solcher Spender zu bekommen und auch auf der Empfängerseite eine gute oder optimale Indikation für so einen langen Eingriff, damit auch wirklich eine Verbesserung zur Situation vor der Operation erreicht werden kann.
Was ist da gemeint mit der Selektion? Man kann nicht wie bei einer Niere einfach, dass die richtige Blutgruppe und andere Faktoren, sondern es muss ja auch äußerlich zusammenpassen.
Genau, da ist natürlich die Farbe der Haut, die Textur, auch auf das Geschlecht muss neben allen immunologischen Marken natürlich berücksichtigt werden, dass da eine möglichst große Ähnlichkeit erreicht werden kann.
Dass der Körper das neue Gewebe abstößt, ist bei anderen Transplantationen ein Thema, hier einfach vergleichbar?
Hier ist es vergleichbar. Das Risiko ist vielleicht, weil die Haut sehr immunologisch aktiv ist, sogar noch erhöht. Der Vorteil ist, dass es natürlich auch schnell erkennbar oder sichtbar ist.
Das ist ein riesiges medizinisches Problem. Wenn ich richtig orientiert bin, hat diese Operation 22 Stunden gedauert. Wir haben es davon gehabt, da müssen Nerven miteinander in Verbindung gebracht werden, Blutbahnen und so weiter. Aber ist nicht das psychologische Problem möglicherweise noch das größere als das medizinische? Also Frau Müller sieht im Spiegel jetzt Frau Meier, wenn sie sich anschaut. Kann man so etwas psychologisch überhaupt überwinden?
Das kann man überwinden. Das ist ja von schon bekannten Transplantationen gezeigt worden, dass man das kann, dass da eine Zufriedenheit erreicht werden kann. Neben dem großen logistischen Aufwand ist natürlich auch die Vorbereitung und die Selektion der Patienten sehr wichtig. Das heißt, von etwa 100 möglichen Kandidaten für so eine Transplantation, was zumindest Gesicht oder Hände anbelangt, sind da maximal 1 bis 2, die da zur Verfügung stehen, schlussendlich qualifizieren und über ein Jahr oder 2 Jahre auch psychologisch, psychotherapeutisch begleitet und auf diese Operation und die Tage oder die Behandlung danach vorbereitet werden.
Erläuterungen von Pietro Giovannoli. Er ist Professor für wiederherstellende Chirurgie an der Universität Zürich. Nächste Woche wird Helmut Schmidt 90 Jahre alt. Seit bald 26 Jahren ist er nicht mehr deutscher Bundeskanzler und noch immer hat seine Meinung in Deutschland großes Gewicht. Er sorgt bei Auftritten für volle Häuser und seine Bücher stürmen die Bestsellerliste. Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler mit dem Versuch, Schmidts Erfolg zu ergründen.
Mit Psychologie muss man Helmut Schmidt nicht kommen. Die ist ihm zu wenig präzis und auch von Visionen hält er nichts. Wer solche hat, soll zum Arzt, beschied er streng schon vor Jahrzehnten. Damals gingen Hunderttausende gegen seine Politik der Nachrüstung und der Atomkraftwerke auf die Straße. Helmut Schmidt, den Kanzler, ließ das kalt. Er hielt die ökologisch und friedensbewegte Jugend für idealistisch verblendet und seine eigene, kühl-analytische Sicht auf die Welt für die einzig richtige. Arroganz und Schmidt, das war eine Einheit. Heute scheint das alles vergessen. Wo immer der fast 90-Jährige auftritt, gibt es Bewunderung pur.
Schmidt ist noch eine von diesen, wie man so schön sagt, von diesen Typen in der Politik. Und die sind heute selten geworden. Und ich glaube, deswegen schlägt ihm auch so großer Respekt entgegen. Und das, was wir ja jetzt gerade erleben, das Schmidt ist ja eigentlich schon, hat schon Kultstatus, wenn ich das so beobachte um mich herum.
Ja, ich glaube, die Leute wachsen ja nicht auf den Bäumen, wie man sagt. Und es ist ja nicht von heute auf morgen so gewesen, sondern er ist in diese Rolle hineingewachsen. Und zweifelsohne hat das zunehmende Alter und das Entrücktsein von der Tagespolitik seine Autorität gestärkt.
Helmut Schmidt ist für mich ein Beispiel eines Politikers, der ganz klar in seinen Entscheidungen war, in seinen Äußerungen war. Und er hat sich gar nicht verbogen oder wie ein Fähnchen im Wind so verhalten oder wahltaktisch verhalten und Dinge versprochen, die er nicht halten konnte, sondern er wirkte vielleicht arrogant und war es vielleicht auch in gewisser Weise zu seinen Mitarbeitern oder so, aber er macht auf die Bevölkerung einen Eindruck eines glaubwürdigen Politikers.
Helmut Schmidt, der Gradlinige, Schmidt, der Staatsmann, der Weltökonom. Die deutschen Zeitungen und Zeitschriften sind voll von derlei Lobeshymnen. Tatsächlich hat es der kettenrauchende Hamburger im hohen Alter sogar geschafft, selbst seine kritischen Parteifreunde zu Fans zu machen. SPD-Chef Franz Müntefering schwärmte gestern bei der Vorstellung der jüngsten Schmidt-Biografie jedenfalls in den höchsten Tönen Ihnen davon, wie sehr Schmidt immer wieder Orientierung gebe und gegeben habe in schwieriger Zeit.
Ich erinnere mich daran, als Helmut Schmidt vor einigen Jahren bei uns in der SPD-Bundestagsfraktion gewesen ist. Da hat er erstens erklärt, dass wir alle keine Ahnung haben. Das macht er immer. Und ich bin schon dankbar, wenn Sie nicht klatschen. Danach hat er aber darüber gesprochen, dass wir national die Dinge nicht mehr so gestalten können, wie es seine Generation in der Zeit von Plisch und Plum, Schiller und Strauß konnte.
Der Blick aufs Ganze, zuerst das Land und dann die Partei, es ist diese Haltung, für die Schmidt heute quer durch alle Schichten verehrt wird. Der Jubilar weiß das zu schätzen, doch eigentlich lässt er in den zahlreichen Interviews durchblicken, hat er das nicht anders erwartet. Manche brauchen eben etwas länger, bis sie das Wesentliche begreifen. Helmut Schmidt wird jedenfalls auch künftig sagen oder schreiben, was er für richtig hält, kurz und direkt, wie hier zum Beispiel.
Journalisten sind ähnlich wie Politiker, die reichen vom Staatsmann bis zum Verbrecher.
26 Jahre nach seinem Abschied von der Politik ist Helmut Schmidt zwar außer Diensten, wie sein neues Buch heißt, doch noch immer aktiv. Nur auf eine Zigarette werden ihn die Zeitleser künftig nicht mehr treffen können. Die Kolumne im gleichnamigen Magazin wird nämlich kurz nach seinem 90. Geburtstag eingestellt.
Helmut Schmidt und seine Bedeutung im Beitrag von Ursula Hürzeler in Berlin. Er galt als der strengste Reformator. Jean Calvin predigte eine rigide Moral. So hatte etwa das Theater verdammt. Trotzdem feiert Genf nächstes Jahr den 500. Geburtstag des Reformators. In Genf, in der Stadt, in der Calvin oder eben Calvin die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, sind die Protestanten heute rar geworden. Da stellt sich die Frage, was ist von Calvins Erbe übrig geblieben? Patrick Mühlhauser ging auf Tonspurensuche.
Die Kathedrale Saint-Pierre in der Genfer Altstadt. Hier hat Calvin täglich gepredigt. Heute ist es das Reich von Pfarrer Vincent Schmidt. Die Einfachheit des Ortes sei mit der Zeit von Calvin zu vergleichen, sagt er. Und auch die wesentlichen Punkte von Calvins Lehre würden noch gelten.
L'explication de la parole, la prédication, la simplicité des liturgies, ce genre de choses. Alors, ça, oui, c'est tout à fait l'esprit calviniste.
Die Schlichtheit der Gottesdienste und der Glaube an die Vorbestimmung des Menschen sei noch heute durchaus calvinistisch. Die Strenge Calvins sei jedoch nicht mehr vorhanden. Calvin habe aus Genf weltweit ein Paradebeispiel für die Reformation machen wollen, erklärt Vincent Schmidt.
Il y a eu vraiment un ordre moral très fort à Genève parce que Calvin voulait vraiment faire de cette cité l'exemple parfait du christianisme réformé aux yeux du monde entier.
Heute würde sich der Reformator wohl im Grabe umdrehen, wenn er sehe, was von seiner Utopie übrig geblieben ist in einer Stadt, die einst als das protestantische Rom galt. Die Protestanten sind rar geworden und machen nur noch knapp 17% der kantonalen Bevölkerung aus. Es gibt mehr als doppelt so viele Katholiken und sogar die Gruppe der Konfessionslosen übertrifft die Anzahl Protestanten deutlich. Trotzdem werde die Kathedrale Saint-Pierre gut besucht, betont der Pfarrer.
Et ici c'est vraiment une chair pour le grand public parce que toutes sortes de gens viennent, pas seulement des chrétiens.
Das habe damit zu tun, dass auch Andersgläubige hierher kämen. Etwas, was Calvin nie akzeptiert hätte. Mit eiserner Hand versuchte er, die Reformation voranzutreiben. Er hatte jedoch einen Makel. Er war Franzose und kein Genfer. Politische Macht hat er nie besessen. Dennoch war sein Einfluss auf die Politik groß. So ließ er seine Beziehungen spielen, wenn es darum ging, Gegner aus dem Weg zu räumen und sie auf dem Scheiterhaufen enden zu lassen. Im Hof des Hauses Malle plätschert Wasser aus einem Brunnen.
C'est dans cette cour, exactement là où nous nous trouvons, que le peuple de Genève a adopté la réforme en mai 1536.
Genau hier an diesem Ort habe sich das Genfer Volk im Mai 1536 für die Reformation ausgesprochen, sagt Isabelle Gressle, Direktorin des Internationalen Reformationsmuseums, das sich heute in diesem Gebäude befindet. Calvin sei eine charismatische Persönlichkeit gewesen, von sich überzeugt. Doch er habe nicht gewollt, dass um ihn herum ein Kult entstehe.
Je pense qu'il savait parfaitement ce qu'il valait, qui il était, mais lui ne voulait pas que l'on fasse un culte autour de ça.
Diese calvinistische Bescheidenheit präge noch heute die Genferinnen und Genfer, glaubt die Museumsdirektorin. Auffällige Persönlichkeiten seien nach wie vor nicht beliebt.
On dit toujours à Genève qu'on n'aime pas les têtes qui dépassent. Et d'une certaine façon, Calvin était une tête qui dépasse, mais en même temps, lui-même ne se voulait pas comme ça.
Calvin war nicht nur Theologe, er war auch Pädagoge. So hat er beispielsweise das sogenannte Vieux Collège gegründet. Das Collegium Calvin gehört heute zu den ältesten öffentlichen Schulen der Welt. Und die Anfänge der Universität gehen ebenfalls auf Calvin zurück. Genf sei durch seine Universität im 16. Jahrhundert zu einem intellektuellen Zentrum Europas geworden, erklärt Isabel Gressle.
Au fond, avec la création aussi de l'université, c'est la création d'une place culturelle, intellectuelle importante de l'Europe du 16e siècle qui se crée.
Genf habe seine internationale Ausstrahlung zu einem großen Teil Calvins zu verdanken. Das findet auch Peter Job. Der ehemalige freisinnige Nationalrat und Genfer Uni-Professor sitzt in einem Café im Parc de Bastion in der Nähe des Reformatorendenkmals.
Ohne Calvin wäre wahrscheinlich Genf, wie ich würde meinen, zum Beispiel Zofingen, ein Provinznest geblieben.
Peter Job hat ein Buch geschrieben über den Einfluss Calvins auf die herrschende Schicht in Genf. Politiker, Anwälte und Bankiers und dabei festgestellt, Calvin ist für viele ein Übervater geblieben, auch wenn die meisten seine Lehre gar nicht richtig kennen.
Was von Calvin übrig bleibt, ist eine Art Kult des Travail bien fait. Man muss sich den Tag verdienen. Und das kann nur geschehen, indem man bestmöglichst arbeitet.
Die Arbeits- und Wirtschaftsethik ist ein wichtiger Teil von Calvins Lehre. Er gelte als eigentlicher Gründer der Genfer Privatbanken.
Geistig, theologisch ist Calvin schon der Vater der Genfer Bank, weil er das Zinsgeschäft rehabilitiert hat, theologisch. Aber de facto sind die Genfer Banken erst seit 200, 250 Jahren am Ball.
Trotzdem ist Calvin präsent. So hat die Bank Pictet beispielsweise vor 3 Jahren das Reformationsmuseum größtenteils aus ihrer Schatulle finanziert. Die Bank ist auch Partnerin der Anlagestiftung für nachhaltige Entwicklung Ethos. Das Finanzinstitut setzt damit eine Art moderner Calvinismus um, findet Peter Job. Der kritische Geist Calvins sei aber auch in der ganzen Bevölkerung noch heute spürbar.
Und darum sind die Genfer des Ronchonneurs patentés, was heißt Leute, die ständig meckern, weil ihr Umfeld, sie selber und ihre Gewählten dem Bild, das sie sich vorstellen, wie die Dinge gehen sollten, nicht entspricht.
So wird auch rund um die Festivitäten zum 500. Geburtstag von Calvin heftig ausgeteilt. Die Kantonsregierung wolle bloß 500.000 Franken ausgeben, lästert etwa die Genfer Zeitung Tribune de Genève und schielt neidisch nach Berlin. Obwohl Calvin gar nie dort gelebt habe, lasse sich das Historische Museum Berlin eine Ausstellung über den Reformator das Doppelte kosten.
Das Dossier Calvin und seine Spuren von Patrick Mühlhauser in Genf. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger für die Nachrichten. Rolf Hieringer am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.